Hallo und herzlich willkommen zu Tauchtalk, der Podcast, bei dem es rund ums Tauchen geht. Mein Name ist Caro, ich bin wie immer dein Host und ich freue mich riesig, heute Monika Hofbauer bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Monika hat schon 20 Jahre lang auf Safari-Booten gearbeitet, hat mittlerweile zwei eigene Safari-Boote und pendelt hin und her zwischen Ägypten und Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Moni, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
Hallo, ja, ist mir auch eine große Freude, mein erster Podcast. Ja, ich bin froh, hier zu sein.
Wir freuen uns riesig, vor allem, weil wir heute so ein bisschen über ein Thema sprechen, ja, was neulich ein bisschen durch die Medien kursiert ist. Und zwar Safari-Boote haben jetzt ja, ich sag mal so in den letzten 4 Wochen nicht den besten Ruf gehabt. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber was mich als erstes interessiert ist, wie kommt man denn dazu, als Deutsche über 20 Jahre in Ägypten auf Safari-Booten zu arbeiten? Erzähl mal kurz ein bisschen was von dir.
Ich bin einmal in den Urlaub gefahren nach Ägypten und bin gleich auf dem Tauchsafari-Boot gelandet und habe gedacht, boah, das ist ja so vielschichtig. Man muss irgendwie die Riffe kennenlernen, muss die Sprache kennenlernen. Ich wollte Zodiac fahren lernen, alles Mögliche. Und das ließ sich natürlich in dem Urlaub nicht bewältigen. Dann hatte ich erst so den Plan, ja, das mache ich ein Jahr. Also insgesamt sind es jetzt 35 Jahre. 20 Jahre habe ich als Safari-Guide gearbeitet und jetzt eben seit 15 Jahren bin ich selbstständig als Reiseveranstalter und habe eben auch zwei eigene Tauchboote hier in Ägypten. Aber es ist immer noch meine große Leidenschaft.
Ja, ich glaube, das alles, was du jetzt erreicht hast, hättest du nicht in einem Jahr beziehungsweise in einem Urlaub machen können. Das wäre ein bisschen viel gewesen.
Nee, ich bin ja quasi die Uroma der Safari-Guides.
Aber es ist doch schön, wenn es dir dieser Urlaub irgendwie nachhaltig so dich so beeindruckt hat, dass du gesagt hast, boah, ich möchte dahin oder ich möchte dort arbeiten und ich möchte einfach auf Safari-Booten sein. Ich möchte tauchen gehen wahrscheinlich auch und möchte mit diesen Menschen sein. Bereust du es heute?
Nee, Gott sei Dank gar nicht. Also das ist sogar im Rückblick das Beste, was ich machen konnte, weil ich einfach die Unterwasserwelt lieb. Und wenn man so eine Leidenschaft hat, nach 35 Jahren habe ich immer noch Spaß an jedem Tauchgang. Das ist so ein mega Geschenk, finde ich, weil es gibt so viele Leute, die irgendeine Arbeit tun müssen, wo es eigentlich, ja, es geht nur ums Geld und ich habe das Rote Meer. Also ja.
Ah, schön. Das hast du schön gesagt. Hundertprozentig, ja. Aber das ist halt wirklich was, was du sagst. Hobby zum Beruf zu machen und eine Arbeit zu machen, die einen erfüllt. Und ich glaube, dann kann es auch niemals langweilig werden oder eintönig oder wie auch immer.
Nee, dafür sorgt auch schon das Land und die Gäste.
Ja, das stimmt. Na gut, ich habe ja gerade schon ein bisschen das Thema angeteasert von der heutigen Folge und wir möchten heute so ein bisschen über Safari-Boote sprechen. Der eine oder andere hat ja die Meldungen mitbekommen, also vor allem von brennenden oder gekenterten Safari-Booten. Und ich weiß, dass viele da draußen jetzt auch so ein bisschen verunsichert sind. Uns haben tatsächlich auch einige Fragen erreicht. Und jetzt möchte ich dich natürlich als Expertin für Safari-Boote fragen, wie sicher sind denn Safari-Boote tatsächlich? Also worauf sollten Taucher denn achten, wenn Sie was buchen oder wenn Sie auf ein Safari-Boot gehen?
Also ich möchte mal so vorausschicken, dass ich selbst in meinem Urlaub, da fahre ich ja auch noch auf Tauchsafari, aber halt in andere Länder. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend, weil ich kenne Ägypten in- und auswendig, die ganze Safari-Branche, aber dann einfach zu sehen, wie handhaben die das denn in anderen Ländern. Und dann denke ich mir jedes Mal, wenn ich zurückkomme, nee, sorry, das ist in Ägypten auf einem extrem hohen Standard. Und jetzt sind natürlich viele Sachen passiert, das verstehe ich völlig, das sind tragische Sachen, das sind Leute vor Unglückt und dass du dann zu Hause sitzt und Angst hast, verstehe ich total. Aber die Art der Berichterstattung ist, finde ich, nicht sehr ausgewogen. Und wir haben wahnsinnig viele Safari-Schiffe in Ägypten. Das ist wie wenn wahnsinnig viele Autos auf der Straße unterwegs sind. Natürlich werden, je mehr Schiffe unterwegs sind oder je mehr Autos unterwegs sind, werden auch dementsprechend mehr Unfälle passieren. Und jeder ist tragisch. Also es sollte am besten gar keiner vorkommen, aber das geht halt nicht, das gibt es nicht. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber was ich sagen kann, die ägyptischen Regierungen, weil die dann auch immer, wenn diese ganzen Internetforen dann so liest, da schäme ich mich manchmal richtig. Ich finde das so unangenehm, welche Kommentare da kommen, weil die Ägypter versuchen wirklich ihr Bestes. Die haben durch die ganzen Unfälle wirklich gesagt, okay, wir machen die Regeln noch mal strenger. Dann heißt es mal, ja, wird ja nie kontrolliert. Oh doch, das wird ganz schön kontrolliert, weil das ist mein täglich Brot. Also ich schaue auch, dass meine beiden Boote auf einem guten Standard sind. Aber es gibt immer schwarze Schafe, es gibt gute und schlechte Boote, aber die meisten sind auf einem sehr, sehr hohen Standard.
Das ist spannend, was du gerade gesagt hast, dass du auch noch in deinem eigenen Urlaub auf andere Safari-Boote gehst und da in anderen Ländern, ich sag mal, reinschnupperst. Hast du vielleicht gerade, wenn du möchtest, so ein konkretes Beispiel, wo du auf anderen Safari-Booten eben gesehen hast, was bei euch niemals möglich wäre?
Also wir haben zum Beispiel alle in Ägypten, jeden, den ich so kenne, der hat sehr umfassende Sicherheits- und Bootsbriefings. Das wird mit PowerPoint gemacht, mittlerweile mit Bildern. Es kommen Sicherheitsübungen, wo jeder die Rettungsweste trägt, den Notausgang mal anschaut und einfach das mal wirklich den Ablauf macht. Und ich war zum Beispiel auf einem Safari-Boot und habe ich irgendwie einfach nur so gefragt, sag mal, wo ist denn hier eigentlich der Notfallsauerstoff? Ja, das machen wir dann schon, wenn es soweit ist. Jetzt bin ich ja auch Tauchlehrer und es kann ja auch sein, dass gerade keiner da ist, wenn man jetzt Pech hat. Ich möchte schon wissen, wo der Notfallsauerstoff ist und wo ist jetzt der Defi, von dem ihr gesprochen habt. Also, das ist nicht überall so transparent. Da wird erzählt, dass das irgendwo ist, aber nicht wo. Und
Das gibt einem dann wahrscheinlich auch nicht so ein wirklich gutes Gefühl, ne? Wenn man dann da auch nicht wirklich so eine richtige Antwort bekommt.
nee, weil eigentlich, wenn man nichts zu verbergen hat, kann man auch alles herzeigen. Und ich finde es eigentlich immer sehr gut beim Bootsbriefing, alles zu zeigen, was wir haben, wo das genau ist, damit dann jeder Gast einfach sich auch sicherer fühlt.
Ja, total. Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Wenn wir nochmal auf die Frage zurückkommen, also worauf sollte man vielleicht jetzt als Taucher achten? Jetzt hast du das ja schon so ein bisschen indirekt beantwortet, vielleicht gerade beim Bootsbriefing, ne? Mal fragen oder mal gucken, was es alles gibt an Notfallsauerstoff und so weiter und so fort. Kann ich als Taucher, als Teilnehmer noch auf irgendwas achten?
Du meinst, wenn du schon am Boot bist oder bei der Buchung?
Ja, beides.
Beides. Also bei der Buchung finde ich es eigentlich schon wichtig, dass man über einen seriösen Veranstalter bucht. Da gibt es ja einige Verbände, aber jetzt in Europa ist zum Beispiel der ADTO, ist so der Verband der Tauchreiseveranstalter. Und die haben wirklich mega lange und ausführliche Checklisten, wo dann eben solche Sachen abgefragt werden. Hat das Boot einen Defibrillator? Über wie viele Rettungswesten verfügt es? Wie viele Rettungsinseln? Gibt es Notfallpläne? Die sind da auch hinterlegt. Und jedes der Mitglieder schaut immer wieder sich unterschiedliche Boote an, also wirklich vor Ort und prüft die. Also finde ich es schon so ein Qualitätssiegel eigentlich. Gibt es bestimmt auch andere Verbände. Also ich kenne halt jetzt den ADTO sehr gut. Und ich würde jetzt nicht bei irgendjemand buchen, der, von dem man noch nie irgendwas gehört hat. Und man denkt, vielleicht macht er das im Wohnzimmer oder am Küchentisch daheim nebenbei. Weil ich finde, man muss schon eine gewisse Erfahrung haben, um dann beraten zu können, welches Schiff ist jetzt für dich geeignet. Weil es kommt ja auch darauf an, was möchtest du haben. Sicher wollen wir alle, aber vielleicht will man es luxuriös oder eher einfach. Und das können eigentlich nur Reiseveranstalter, die wirklich gut geschulte Mitarbeiter haben und das schon lange machen und die dann eben auch die Boote, die sie anbieten, selber, sie waren da selber schon mal, die werden immer wieder überprüft. Und das finde ich zum Beispiel schon mal ein gutes Merkmal. Oder dass man eben einen Reisesicherungsschein bekommen muss, wenn man bucht. Weil wenn man jetzt bei irgend so einer nicht so professionellen Sache bucht, bekommt man wahrscheinlich auch keinen Reisesicherungsschein.
Was ist es genau?
Das wäre jetzt zum Beispiel für den Reiseveranstalter, wenn der in Insolvenz geht, sind die Kundengelder dadurch abgesichert. Zeichnet aber in Deutschland, sobald du wirklich offizieller Reiseveranstalter sein willst, dann musst du solche Reisesicherungsscheine haben. Um die zu erlangen, musst du halt dann auch wieder einfach der Versicherung bestimmte Sachen nachweisen. Und das heißt eigentlich, dann bist du schon mal keine Küchentischklitsche. Also zum
Ja,
Beispiel.
total, total, gebe ich dir hundertprozentig recht.
Und bei den Booten würde ich halt sagen, es gibt ja, weiß nicht, ich glaube 500 Safari-Boote jetzt am Roten Meer in Ägypten, die hier operieren, also ganz, ganz viele. Ich denke, dass so Erfahrungsdatenbanken immer gut sind. Am besten finde ich Mund-zu-Mund-Propaganda. Wenn ich jetzt einen Taucher kenne und ich wollte jetzt gerade nach Indonesien zum Beispiel, dann frage ich eigentlich alle, die ich so kenne, warst du schon mal in Indonesien? Auf welchem Schiff warst du denn? Und so würde ich das quasi eigentlich schon abchecken. Und wenn es dann so ein Boot ist, von dem man noch nie was gehört hat, das irgendwie eine Webseite hat, wo 3D-animierte Bilder sind oder so gerenderte Bilder, wo man sich denkt, okay, das hat ja immer noch nicht mal aktuelle Fotos. Also ich würde mir die Webseite von dem Boot genau anschauen, würde da auch schauen, gibt es da Notfallpläne, die schon auf der Webseite sind? Gibt es ein Sicherheitsvideo? Weil es wird auch meistens beim Boot auf der Webseite angezeigt und da kann man halt schon ganz viel sehen. Das sieht man ja auch, wie das gemacht ist. Schaut das professionell aus? Weil je ernster man das Thema nimmt, umso mehr Arbeit wird man sich machen mit so Sachen wie Notfallplänen oder Sicherheitsvideos.
Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Okay, spannend. Das war jetzt alles sozusagen zur Buchung. Und wenn ich schon auf dem Boot dann bin, worauf kann ich noch achten?
Also was ich ganz wichtig finde, weil es ist wirklich wie im Flugzeug immer, ich schaue mir das jede Woche an. Also wir haben echt ein mega tolles Briefing da. Also das machen meine Guides auch richtig schön mit PowerPoint und Beamer und Riesenleinwand. Dann setzt sich manche die Sonnenbrille auf und dann weiß ich schon, wenn der Kopf nach vorne sinkt, okay, jetzt ist er eingeschlafen. Also man muss dem Ganzen schon wirklich aufmerksam zuhören, dem Sicherheitsbriefing. Dann weiß man auch im Notfall einfach Bescheid. Das finde ich wichtig. Und dass man sich auch einfach traut, Fragen zu stellen. Wenn man jetzt was vermisst in diesem Sicherheitsbriefing oder in den Ausführungen, die der Guide macht oder einfach nicht versteht, dass man dann sagt, hallo, sorry, das verstehe ich jetzt nicht. Kannst du es mir nochmal erklären? Und eben auch diese Evakuierungsübung ernst nehmen, weil es ist auch wieder wie im Flugzeug. Die Stewardess zeigt die ganze Zeit irgendwie schön diese Weste her und irgendwie alle machen irgendwas ganz anderes. Und es ist einfach so, wenn du den Notfall, im Notfall ist alles schon mal durchgespielt hast, wo gehe ich durch, wo ist der Notausgang und wann ziehe ich meine Rettungsweste an und wie geht die eigentlich wirklich zu? Das ist schon wichtig. Und wenn sowas nicht gemacht wird am Boot, dann würde ich vielleicht auch mal nachfragen beim Guide und sagen, sorry, wo ist jetzt der Notausgang nochmal genau? Kann ich den bitte sehen, nur dass ich vorbereitet bin, wenn es soweit wäre? Und um eine sichere Safari zu haben, ist natürlich auch wichtig, dass die Leute nicht einfach ungefragt, sagen wir mal, in den Maschinenraum laufen oder in die Küche. Das haben wir immer wieder, seit es jetzt diese ganzen, ja, was heißt, seit es die Unfälle gab. Es gab immer schon Unfälle, aber seit die einfach so thematisiert werden im Internet, haben wir immer wieder bei Überfahrten, wo es wirklich schwankt, plötzlich ein Gast, der in den Maschinenraum geht. Und wir sagen ganz klar beim Bootsbriefing, bitte nicht selbstständig in den Maschinenraum gehen, auch nicht, wenn das Boot fährt. Gebt uns Bescheid und dann zeigen wir euch gerne den Maschinenraum, aber eben zu einer Zeit, wo man das sicher gestalten kann. Aber manche haben sogar Checklisten dabei. Also man kann gerne alles herzeigen, da ist ja nichts zu verstecken. Aber dann einfach selbstständig wie Sherlock Holmes da irgendwie rumschleichen mit der Checkliste, das ist auch nicht sicher.
Nee, ist auf jeden Fall. Vor allem das Ding ist, also ich wollte eh auf die nächste Frage tatsächlich darauf eingehen, und zwar dieses Verhalten an Bord, das habe ich schon öfter gehört, dass die Leute sich da wirklich auch Dinge rausnehmen und in Bereiche gehen, wo sie einfach nichts verloren haben. Und stell mir vor, dann läuft irgendwas oder sie machen irgendwas kaputt oder sie fassen irgendwo hin, wo sie nicht sollen oder was auch immer. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und ich glaube, da ist es wirklich gut, auf das zurückzukommen, was du gerade angesprochen hast. Fragt nach. Ein tolles und seriöses Safari-Boot wird euch bestimmt einiges zeigen. Wird bestimmt auch mal, dass du mit der Crew oder so oder mit dem Captain oder was auch immer mal in den Maschinenraum gehst, wenn du das möchtest, aber niemals ungefragt. Niemals ungefragt.
Ja, und da denkt der Deutsche im Moment ja immer, die wollen was verschleiern. Also, nee, es geht nicht um Verschleiern, es geht da rein um Sicherheitsaspekte eben bei dem Ganzen.
Ja, du gehst ja auch nicht in Deutschland, gehst ja auch nicht einfach in ein Restaurant beispielsweise und läufst einfach in die Küche rein. Das machst du ja auch nicht. Du gehst nicht in irgendeinen Betrieb rein und gehst einfach in den Maschinenraum. Da gibt es ja genauso Auflagen, da dürfen Teilnehmer, Kunden, was auch immer, dürfen da auch nicht reingehen, weil nicht, dass du was kaputt machst. Und so ist das halt eben auf Safari-Booten auch. Und also, dass man da nicht einfach unbefugt sich Zutritt verschafft. Und wie schon mal gesagt, wenn ihr lieb fragt, dann ist es bestimmt auch kein Problem, dass man euch mal sowas zeigt, aber nicht einfach von alleine da reingehen. Hast du noch mal so andere, also außer jetzt den Maschinenraum, aber hast du noch so andere Situationen gehabt, wo Gäste einfach irgendwo hingelaufen sind oder irgendwas gemacht haben.
Ja, ich hatte letztens zum Beispiel, also ich habe eine Kabine am Boot natürlich. Dann auf einmal kommt ein Gast zu mir und sagt: Du Moni, deine Kabine, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte, die wäre riesig, die ist ja total klein. Ich, weißt du das? Meine Tür war doch zu. Ja, aber ich weiß ja, dass das deine Kabine ist. Ich bin rein, also der hat macht meine Tür auf, geht da rein, schaut sich an, wie ich da lebe.
Nein.
Aber er kam ja auch noch zu mir und sagte: Du, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber ich fand es sehr übergriffig, weil ich mir gedacht habe: Hey, sorry, das ist wirklich Privatsphäre. Da steht ja auch privat drauf. Da ist auch privat drin in dem Raum. Also.
Wahnsinn.
Und meistens haben wir voll liebe Gäste. Also, es ist wirklich ganz, es ist nur so ein Highlight meiner letzten.
Wahnsinn. Soll man eigentlich glaube gar nicht meinen, dass das dass sowas möglich ist, ne? Aber ich glaube, manche Leute, die haben echt die Ruhe weg und die denken dann halt, ah ja, ist ja alles hier so schön und im familiären irgendwie familiären Raum oder vielleicht ja, fühlt sich das ja so an, man ist im Urlaub und so, aber
Und du gehst
Privatsphäre sollte dann schon noch.
rein. Wenn du eine Freundin besuchst, die zeigt dir ihr neues Haus, hört aber dann quasi auf im Erdgeschoss und oben sind die Schlafzimmer. Da gehst du doch auch nicht heimlich ins Schlafzimmer und schaust mal, wie die schläft. Aber
Nein.
ja, also, wie gesagt, 99% haben wir sehr, sehr nette Gäste.
Oh Mann, okay. Ja, also ihr habt es gehört. Respektiert bitte auch die Privatsphäre von den Guides und von allen anderen an Bord und geht nicht einfach in irgendwelche Kabinen rein, macht keine Schubladen auf und keine Ahnung, guckt nicht in die Schränke rein und geht auch nicht in die Maschinenräume, sondern verhaltet euch bitte einfach zivilisiert. Genau. Hast du denn vielleicht noch ein paar Tipps für eine entspannte und sichere Tour? Also zum Beispiel sowas wie: Was sind deine besten Tipps, damit alle Taucher eine sichere und schöne Safari genießen können?
Also was ich ganz wichtig finde, die meisten Safari-Boote schicken schon so 4 Wochen vorher eine lange E-Mail nochmal, wo so die wichtigen Facts über die Reise drinstehen. Wo wirst du abgeholt am Flughafen? Wer steht da? Und so ein Ablauf von der Safari und eine Packliste. Was sollte man jetzt dabei haben? Was sollte man nicht dabei haben? Also wenn man das liest, ist man schon recht gut vorbereitet. Was ich noch ganz cool finde, ist eigentlich, wenn man vor der Safari anreist und vielleicht so 2, 3 Tage ins Hotel geht, so dass man so runterkommt. Und wenn dann die Safari losgeht, dann ist man schon so im Urlaubsmode. Ausrüstung würde ich vorher einfach beim Tauchsporthändler nochmal checken lassen. Genauso wie eine Auslandsreiseversicherung und vielleicht auch noch eine Versicherung für Tauchunfälle, sowas vorher abzuschließen. Also je mehr man da abgeschlossen hat, umso weniger wird man es wahrscheinlich brauchen. Das wäre mit dem Airbag. Aber sowas finde ich eigentlich alles ganz gut, wenn man weiß, jetzt ist man perfekt vorbereitet. Und ich würde halt auch immer eine Tauchsafari wählen. Nicht, weil die Namen berühmt sind der Riffe, sondern einfach, was meinem Ausbildungsstand entspricht. Also wir haben manchmal wirklich Probleme, weil Kunden sagen, ich habe, weiß ich nicht, sag mal 10 Tauchgänge und ich will Brothers Delos Elvenstone fahren, was so Drop-off-Riffe sind mit starker Strömung, kann auch sehr windig sein, was den Ein- und Ausstieg aus dem Boot total erschwert. Und wenn ich dann meine Mitarbeiterinnen höre im Büro in Deutschland, die dann sagen, ja, aber Moni, der hat gesagt, er will da, aber sich, ja, aber er kann ja nicht. Also mindestens 30 Tauchgänge oder 50, je nach Tauchgebiet, ist Voraussetzung. Und dass die Kunden dann beleidigt sind, also, sondern ich würde wirklich was wählen, was meinem Ausbildungsstand entspricht und mich dann lieber von einfacheren Safaris hocharbeiten zu schwereren, weil man hat ja selber keinen Spaß, wenn man sich total überfordert. Dann kann man zwar im Logbuch haben, ich war an den Brothers, aber die ganze Safari war dann vielleicht Stress für einen. Und dann würde ich sagen, ach, dann fahr doch erst in den Süden, dann in den Norden und dann zu den Riffen, die ein bisschen anspruchsvoller sind, zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, dass man sich da einfach auch so was Schönes raussucht, was einfach den Qualifikationen zu der Zeit einfach entspricht. Moni, was würdest du jetzt denn zum Ende hin unseren Zuhörern noch mitgeben oder allen Tauchern mitgeben wollen, die ja vielleicht den anderen oder einen oder anderen Artikel gelesen oder gehört haben über Safari-Touren? Und vielleicht jetzt so ein bisschen Angst haben oder Bedenken, aber diese Erfahrung doch eigentlich nicht missen möchten.
Also ich würde einfach nur wirklich sagen, es gibt niemals die hundertprozentige Sicherheit. Aber Ägypten ist auf einem sehr, sehr hohen Standard mit den Safari-Booten. Ich würde mir einen seriösen Reiseveranstalter raussuchen, mich dann informieren bei Freunden, Bekannten, die schon auf Safari waren, was diese empfehlen würden. Vielleicht noch in Foren, im Internet gucken. Also Safari ist eine so geile Erfahrung. Du machst einmal die Woche deine Ausrüstung da fest. Danach musst du nur noch die erste Stufe rausmachen, der füllt erste Stufe wieder rein und zack, bist du im Roten Meer. Und das ist so unfassbar schön immer noch. Nee, also ich finde, die Erfahrung sollte man nicht verpassen.
Ja, hundertprozentig. Willst du uns vielleicht noch mal ganz kurz von deinem schönsten Safari-Boot-Erlebnis erzählen? Fällt dir was ein? Vielleicht von einem tollen Tauchgang?
Ach so, ja, Daedalus, also das ist mein absolutes Lieblingsriff, das ist so mitten im Roten Meer. Und wenn man da das Glück hat, da ist eben eine Hammerhaischule, ist ein Riesenriff und die Hammerhaischule cruist den ganzen Tag im Blauwasser um dieses Riff rum, also braucht man extrem viel Glück, dass man die findet. Aber eben mit diesen, wenn man die Hammerhaie findet, das war so mega schön, in dieser Schule von den Hammerhaien zu sein, weil die sind null gefährlich. Und wenn man so ein bisschen fein und sensibel ist, das spüren die Tiere. Also dann lassen die dich mitten rein und dann schwuppt man so mit den Hammerhaien und ist Teil von dieser Hammerhai-Schule. Das ist so, also mein absolutes Highlight. Das kann ich auch noch 20.000 Mal haben. Das wird mir nie langweilig werden. Und das
Wahnsinn.
Spannende ist immer, wenn ich dann aus dem Wasser komme, dann weiß die Crew, der Zodiac-Fahrer weiß genau, ob ich die Hammerhai-Schule gesehen habe oder nicht. Weil er immer sagt, wenn ich die Hammerhai-Schule sehe, dann habe ich nur solche Riesenaugen und also bin völlig verstrahlt. Und wenn ich sie nicht gesehen habe, bin ich immer so leicht muffelig, weil ich mir so, wo waren die denn jetzt wieder?
Vielleicht enttäuscht.
Ja.
Okay. Oh ja, aber hört sich richtig gut an. Also, Daedalus, ihr habt es gehört, das klingt schon mal ganz gut. Und ansonsten, ihr habt die Moni gehört, sie war 20 Jahre lang, vielleicht ist, um das auch nochmal zu betonen, sie war 20 Jahre lang, hat sie schon auf Safari-Booten gearbeitet, hat ihre eigenen zwei Safari-Boote und ist eigentlich die meiste Zeit in Ägypten unterwegs. Pendelt zwar so ein bisschen, aber ist die meiste Zeit in Ägypten unterwegs. Und sie hat da wirklich Erfahrung. Also, ja, natürlich ist die Berichterstattung ein bisschen krass, aber. Es gibt wirklich gute, seriöse Reiseveranstalter mit guten Safari-Booten, mit tollen Crew-Teilnehmern, beziehungsweise mit tollen Teilnehmern, mit tollen Crews und die da wirklich gut ausgebildet sind, die wissen, was sie tun, die auch Zertifizierungen haben, die Klassifizierungen haben, die auch gecheckt werden von der Regierung. Also guckt einfach, dass ihr da an die richtigen Leute kommt, tauscht euch aus. In Foren, fragt Menschen in eurem Umfeld, die auch schon vielleicht auf Safari-Touren waren in Ägypten und gute Erfahrungen haben. Und dann sollte das eigentlich alles gar kein Problem sein. Liebe Moni, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Das hat mich riesig gefreut. Danke für deine ganzen Einblicke und vielleicht kommst du ja nochmal irgendwann in den Tauchtalk.
Ich bin jetzt sehr froh, dass ich meinen ersten Podcast überlebt habe. Nee, also hat auch gar nicht wehgetan
Gut.
und war sehr schön.
Sehr schön. Vielen Dank.